Meine Damen und Herren, das ist das Signal zum Start. Ich möchte Sie herzlich begrüßen im Namen von UZH Alumni zu diesem Talk im Turm, hier im Uniturm. Es geht hier, heute um göttliche Algorithmen und Putins Desinformation zusammen mit Frau Professor Silvia Sasse und Herrn Professor Michael Latzer. Und der heutige Tag wird moderiert von Frau Rita Ziegler und Herrn Roger Nickel von der Uni Kommunikation. Der heutige Anlass wird auch unterstützt von den beiden Alumni Chapters von Comms and Media und dem slawischen Chapter. Und ich freue mich, dass Sie auch heute so zahlreich da zu uns gekommen sind. Wir erlauben uns auch einige Fotos zu machen. Wenn Sie nicht auf den Fotos erscheinen wollen, dann sagen Sie es bitte nachher. Adriana, sie ist dort hinten im roten Leibchen, denn dass wir diese Fotos dann auch verwenden können für unsere Kommunikation. Und jetzt wünsche ich Ihnen einfach einen interessanten Abend. Herzlichen Dank.
Ja, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Schön sind Sie hier. Ich begrüße Sie auch von unserer Seite sehr herzlich zu diesem Talk im Turm. Alex Rübel hat es bereits gesagt, es geht um göttliche Algorithmen und Putins Desinformation. Und da möchte ich gleich mal die Frage in den Raum werfen. Woran glauben Sie, liebes Publikum? Und was können wir überhaupt noch guten Gewissens glauben? Die Digitalisierung verändert, wie wir kommunizieren und wie wir uns informieren. Dabei scheinen uns Algorithmen manchmal besser zu kennen als wir uns selbst. Sie beeinflussen, welche Produkte wir konsumieren, welche Partner wir kennenlernen, auf welche Jobs wir uns bewerben und letztlich auch, wie wir die Welt sehen. Weltbilder werden aber auch mit technologisch einfacheren Mitteln erschaffen. Derzeit beispielsweise in Russland, wo Putin das Volk mit alternativen Erzählungen zum Krieg manipuliert. Wie wird heutzutage Wirklichkeit konstruiert? Wo geht Informationssteuerung in gezielte Desinformation über? Und wie können wir uns trotz allem souverän und halbwegs vertrauensvoll durch unseren Alltag bewegen? Darüber möchten wir heute Abend sprechen, und zwar mit unseren beiden Gästen. Silvia Sasse, sie ist Professorin für slawistische Literaturwissenschaft, Mitbegründerin des Zentrums Künste und Kultur an der Universität Zürich und Herausgeberin des Online-Magazins Geschichte der Gegenwart. Sie forscht zum Verhältnis von Künsten und Desinformation im Kalten Krieg und in der Gegenwart. Und soeben hat sie auch ein neues Buch publiziert mit dem Titel Verkehrungen ins Gegenteil. Darin zeigt sie auf, wie im Laufe der Geschichte immer wieder verkehrte Welten erschaffen wurden, um Macht zu festigen und Terror zu legitimieren. Sie hat das Buch auch mitgebracht. Es liegen diverse Exemplare auf der Seite. Sie können gerne einen Blick reinwerfen. Michael Latzer ist Professor für Kommunikationswissenschaft und leitet die Abteilung Medienwandel und Innovation am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Er untersucht den Zusammenhang zwischen Medienwandel und gesellschaftlichem Wandel, beispielsweise wie sich die Digitalisierung und im Speziellen eben auch Algorithmen auf unser Leben auswirken. Er kommt unter anderem zum Ergebnis, dass die Digitalisierung unserer Gesellschaft religionsartige Züge aufweist. Moderiert wird das Gespräch von meinem Kollegen Roger Nickel. Er ist Redaktor des UZH Magazins und von mir, Rita Ziegler. Ich bin von der UZH Kommunikation. Und das UZH Magazin mit weiteren Beiträgen rund um das Thema, was wir glauben, liegt ebenfalls auf und ja, Sie dürfen sich gerne auch bedienen.
Ja, Desinformation, das Thema, das eine Thema heute. Frau Sasse, Sie sind seit langem beschäftigen sie sich unter anderem, also mit Osteuropa ganz allgemein, aber auch im Spezifischen mit Russland. Und sie sind zurzeit, zu Zeiten des Krieges, jetzt auch eine aufmerksame Beobachterin des Infokriegs, also der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, ist ja auch ein Infokrieg in einem gewissen Sinne, mit dem auch Stimmung gemacht wird im Land selber, in Russland, unter anderem eben auch mit gezielter Desinformation. Jetzt die erste Frage an Sie. Welche Falschmeldung ist Ihnen jetzt in letzter Zeit besonders aufgefallen? Was ist Ihnen da? Was war das?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich lese ja täglich auch die russischen Medien, fast täglich. Und ein großes Interesse ist übrigens ein Interesse, bevor ich es ausgeschaltet, schalte ich es gleich nochmal an.
Und jetzt? Ja.
Super. Ja, es tönt.
Okay. Als Sie die Einführung gerade gemacht haben und in das Publikum gefragt haben, was glauben wir heute noch oder wem kann man überhaupt noch glauben, musste ich mich kurz daran erinnern, dass das ja eigentlich ein Ziel von Desinformation ist, oder? Genau, diese Skepsis zu verbreiten und uns glauben zu machen, wir können eigentlich die klassischen Medien nicht mehr trauen. Also das nur noch eine Bemerkung gewissermaßen, weil da sind wir schon mitten im Thema. Aber welche Meldungen, wollten Sie wissen, sind mir in letzter Zeit aufgefallen? Ich habe mich gewundert über eine Meldung in den letzten Tagen, weil sie etwas ist, wo ich mir denke, komisch, dass das nach einem Jahr immer noch gemacht wird. Zu Beginn des Angriffskrieges, der als Krieg im Grunde schon seit 2014 stattfindet, wurde im Grunde der Krieg selber die ganze Zeit in den russischen Medien als Theater dargestellt. Das heißt, es wurden oft Videos oder Filme oder Fotografien verbreitet von tatsächlichen Filmsets und dann wurde behauptet, dass das herumgeschickt worden sei gewissermaßen und die russische Medien haben dann versucht oder haben versucht zu sagen, wir entlarven das als Desinformation. Dabei hat das niemand anders als die russischen Medien selbst verbreitet. Das wird heute immer noch gemacht, nach einem Jahr.
Die Bilder waren inszeniert, oder?
Die Bilder stammten von tatsächlichen Filmen und niemand hat behauptet, dass sie was anderes tun.
Okay.
Aber in den russischen Medien sind sie gewissermaßen als Medien oder als Darstellung des Krieges verbreitet worden. Das ist ein typisches Verfahren, was sich wirklich seit einem Jahr hält und man sich wundert, ob das überhaupt noch funktioniert, weil wir kennen diesen Krieg. Der Krieg ist da. Kein Krieg ist so stark dokumentiert worden, wie dieser Krieg, den wir im Grunde vor Augen haben. Das ist ganz typisch. Und was mir auffällt, ist auch, dass so seit ein paar Wochen auch die Narrative sich immer wieder ändern. Was momentan en vogue ist, ist der Versuch, ukrainische Geflüchtete zu desavouieren, also ihnen zu unterstellen, dass sie zum Beispiel extra Gelder bekommen von der Bundesregierung. Also es ist vor allen Dingen in deutschen Medien verbreitet, ein typisches Narrativ zu sagen, die Ukrainer wohnen in guten Hotels, machen Urlaub in Mallorca und bekommen 250 Euro, während wir selber nichts bekommen. Also das ist etwas, was jetzt sehr gehäuft gerade auftritt und in deutschen Medien natürlich. Ja. Oder auch von PolitikerInnen erzählt. Ja. Oder in sogenannten alternativen Medien.
Okay. Wollen wir nachher noch vertiefen, jetzt spezifisch einfach auf Russland bezogen. Bei Ihnen, Herr Latzer, sind Sie letztens einmal einer Desinformation aufgesessen?
Ja, durchaus. Und das findet ja nicht nur in Russland oder in autoritären Systemen statt, sondern in auch sehr demokratischen Systemen. Ich kann ein Beispiel aus Österreich nennen. Und zwar bin ich dort aufgesessen, Meinungsumfragen, die von einem Meinungsforschungsinstitut durchgeführt wurden über Jahre im Umfeld des Kanzlers Sebastian Kurz. Und zwar wurden da immer wieder so Meinungsumfragen publiziert, die dasselbe ausgesagt haben, was auch Kurz verfolgt hat, beziehungsweise Meinungsumfragen, die seine Beliebtheit im Wesentlichen festgestellt haben. Und inzwischen, jetzt kürzlich, und so bin ich dem gekommen, dass das nicht richtig ist, hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgedeckt durch Chatprotokolle, dass selbst das aus dem Umfeld von Kurz also gesagt wurde, ja, wir haben das frisiert, die Ergebnisse. Ja? Also das heißt, die sind verfälscht worden und sie sind dann in traditionellen Medien publiziert worden, durchaus in Boulevardmedien, aber auch das ein korruptes System, in dem man dann einfach das mit Werbeeinschaltungen finanziert, neben Billionen von Werbeeinschaltungen von gewissen Ministerien, das war das Finanzministerium in dem Fall, dorthin gegangen sind als Medium, und im Gegenzug wurden diese gefälschten oder beeinflussten, manipulierten Meinungsumfragen eben publiziert.
Und was, weshalb sind Sie dieser Information aufgesessen?
Was weil ich natürlich auch, also ich bin natürlich als Wissenschaftler besonders kritisch und hinterfrage sowieso alles. Ja. Aber dann kommen Meinungsumfragen von einem Institut, das eigentlich renommiert ist, beziehungsweise eine Mitarbeiterin, die von dem Institut dort gekommen ist, und das dann publiziert wird in den Medien. Also ich dachte auch, jetzt kann man wiederum sagen, was ist der Effekt davon? Der Effekt ist nicht, dass das mein Wahlverhalten geändert hätte. Ja? Und es ist auch wichtig, das immer zu unterscheiden. Es gibt eben diese Desinformation, aber das heißt noch nicht natürlich, dass das eine spezielle Wirkung hat. Die Wirkung wäre eher, dass man generell eben Medien misstraut aufgrund dessen. Also ich glaube, das ist eher ein Effekt von Desinformation, als was auch oft behauptet wird, auch im Zusammenhang mit den USA, dass dort eben die Wahlergebnisse durch Desinformationen beeinflusst worden wären. Das glaube ich nicht. Das ist auch in der Empirie, in der Forschung nicht bestätigt. Ja, aber dass es dann eher dazu kommt, dass man auch bei mir dann ein stärkeres Misstrauen generell den Medien gegenüber hat, dass es eine Apathie gibt, generell politisch gesehen verstärkt dadurch, beziehungsweise ein Zynismus sich dadurch ergibt gegenüber Politik und auch den Medien. Das sind eben gewissermaßen Ergebnisse dieser Desinformationspolitik.
Da sind wir jetzt bereits eigentlich bei den Wirkungen schon von Desinformationen. Was mich vielleicht zu Beginn noch interessieren würde, wir haben jetzt von einem Beispiel aus einem demokratischen System gehört und aber auch von totalitärem Umfeld. Wir sprechen von Desinformation, es treten aber auch immer wieder Begriffe auf wie Informationsmanipulation, Fake News, Propaganda, Missinformation, manchmal etwas unübersichtlich, was da überhaupt, womit was bezeichnet wird und wo das eine in das andere übergeht. Und vielleicht, Frau Sasse, können Sie gerade auch vor dem Hintergrund vor der russischen Informationslage ein bisschen erläutern, wie sich diese Begriffe unterscheiden.
Ja, ich denke, man kann sagen, dass diese Begriffe sich auch historisch unterscheiden. Also die wurden vielleicht mal anders verwendet, als wir sie heute verwenden, oder? Also historisch kann man sagen, dass es in der Sowjetunion die Verwendung gab der Begriffe Propaganda und Agitation. Das kennen Sie vielleicht alle noch. Deren Bedeutung auf einen Artikel von Lenin zurückging, Stodjelat, was tun, in dem er die Agitation vor allen Dingen als etwas beschrieben hat, was die Masse emotional nicht überzeugen soll, sondern eigentlich aufwiegeln soll, von Agitare, oder? Ganz von der Bedeutung her. Aber das ging um eine emotionale Überzeugung. Propaganda war eigentlich immer eher gedacht wie eine argumentative Überzeugung, oder auch von Propagare. In den 20er Jahren wurde dann Agitation und Propaganda zu einem Genre eigentlich, also zu einer Gattung auch in den Künsten, Agitprop. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch Leute von Ihnen, die in Osteuropa aufgewachsen sind und dort in die Schule gegangen sind. Da gab es auch immer noch in der Schule Abteilungen von Agitprop, also wo man eigentlich versucht hat, das auf eine ganz positive Weise zu sehen, oder? Wir sprechen möglichst positiv über unser Land, damit der Gegner im Kalten Krieg oder der Gegner oder die Gegnerin nach der Oktoberrevolution gewissermaßen keine Falschnachrichten über uns verbreiten soll. Also die Begriffe waren total positiv besetzt. Das darf man nicht vergessen historisch, oder? Für uns ist Propaganda inzwischen ein negativer Begriff. Jemand spricht über sich selbst auf eine Art und Weise, die nicht ganz der Wahrheit entspricht und zeigt sich in einem besonders guten Licht. Der Begriff der Desinformation in Russland bzw. der Sowjetunion ist eher ein Begriff, der aus den Geheimdiensten kommt. Desinformation hat eigentlich immer eher die klandestine, also die verborgene Art und Weise der Einflussnahme, und zwar eine strategische, bewusste Einflussnahme der Rezeption des eigenen Verhaltens oder der eigenen Medien oder von Ereignissen bewirkt und war nicht so sehr öffentlich, während öffentlich immer Propaganda war, oder? Mhm. Wir haben in den letzten 10 Jahren Untersuchungen gemacht in den ehemaligen Geheimdienstarchiven in Osteuropa. Die sind ja alle, bis auf in Russland, da gibt es kein ehemaliges Geheimdienstarchiv. Also sonst sind die öffentlich und man kann in den Staatssicherheitsarchiven sehr gut forschen. Und wir haben uns dort zum Beispiel damit beschäftigt, wie Kritikerinnen und Kritiker verfolgt worden sind, zersetzt worden sind. Das ist ein typischer Begriff eben durch Desinformation. Und die ist unglaublich vielfältig, also diese Art und Weise der Desinformation. Die richtet sich nicht eben nur nach außen, sondern eben auch auf die eigenen Kritikerinnen und Kritiker in Ländern, wenn es um Diktaturen zum Beispiel geht. Also das ist so eher die historische Herleitung. Heute würde man vielleicht, wir können das ja zusammen machen, von Desinformation sprechen, wenn es um eine strategische, intentionale Verbreitung von Falschnachrichten geht. Im Unterschied zur Missinformation, wo es eigentlich um eher eine unsorgfältige Berichterstattung geht, also um Fehler, die einem unterlaufen, oder? Es sind keine strategisch geplanten, über einen längeren Zeitraum arrangierten Falschmeldungen. Das ist vielleicht auch noch ein Kennzeichen von Desinformation, zumindest in den Geheimdiensten. Das ist nicht nur die eine Nachricht oder ein Aspekt, sondern das sind auf lange Zeit geplante Kampagnen, wo es darum geht, möglichst Reaktionen auch des Gegners oder der Gegnerin hervorzurufen. Also das sind keine Eintagesgeschäfte, sondern wirklich komplexe, strategische Falsch- oder Fehlinformationen über längere Zeit.
Wie das dann konkret aussieht, irgendwie wie desinformiert wird, das wollen wir nachher genauer noch anschauen. Ist aus Sicht von Ihnen als Medienwissenschaftler, Herr Lautzer, wie würden Sie das sehen?
Also da gibt es jetzt eine längere Diskussion bereits über diese Begrifflichkeiten und es zeichnet sich doch eine einheitliche Begrifflichkeit jetzt in der Kommunikationswissenschaft, in der Politikwissenschaft, generell Sozialwissenschaften, aber auch in der Politikdebatte durch, weil ja auf EU-Ebene, auf OECD-Ebene jetzt Regulierungen verabschiedet werden und auch jetzt genauer Wert gelegt wird auf die unterschiedliche Begrifflichkeit. Also ich meine, das eine ist, das wurde schon gesagt, also wir haben diese Missinformation, das ist Falschinformation. Das kann mir jetzt auch passieren, ich erinnere mich falsch an irgendein Umfrageergebnis oder irgendein Forschungsergebnis, sage das aber nicht mit Absicht. Ja? Das wäre eine Missinformation klassischer Art. Ja? Das zweite ist, und das wird jetzt eben unterschieden, diese Desinformation. Und Desinformation hätte es einerseits mal das eine, es ist falsch, ja, aber es gibt noch zwei Kriterien. Das eine ist, es ist intentional falsch gesetzt und das zweite ist, um jemanden zu schaden. Ja, also auch mit der Intention, einen Schaden damit anzurichten. Dann ist es Desinformation. Und dann gibt es noch einen dritten Begriff, das wäre die Malinformation. Ja? Und das heißt, das ist richtige Information und man will mit richtiger Information jemand schaden. Ja? Das kann sein, also eigentlich Information, die eigentlich der Privatsphäre unterliegt und man will, das bringt es an die Öffentlichkeit oder sind auch diese Informationen, das ist auch eine Frage der Interpretation, wenn man jetzt sagt, ja, man weiß von irgendwelchen Grünaktivisten oder Last Generation und zeigt dann auf, ich weiß, die war in Thailand auf Urlaub, ja, und dann wird das Beispiel gibt es ja jetzt auch, ja, dann wird das publiziert, dass diese Leute ja dann aber doch Urlaub jetzt irgendwo in Südostasien machen und andererseits sich festkleben an der Straße. Ja. Also das wäre die Malinformation. Und das andere, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, was ist Fake News? Ja? Und jetzt mal generell so, also ist es so, dass wir das überhaupt in der Wissenschaft vermeiden sollten, diesen Begriff in unserer Kategorisierung. Ja? Warum? Weil das ist ein rhetorischer Kampfbegriff. Ja, das ist ein Kampfbegriff von Politikern, um im Wesentlichen gegen die Glaubwürdigkeit von Medien eben anzukämpfen und sagen, ja, die verbreiten nur Fake News. Also Trump ist natürlich das beste Beispiel, aber es passiert genauso in Russland, es passiert in Ungarn, es passiert in vielen anderen Ländern. Ja, aber das heißt, in der Analyse sollten wir nicht von Fake News sprechen, das sollten wir überhaupt ad acta legen, außer wir wollen das eben ansprechen, dass das eben ein rhetorischer Kampfbegriff ist auf der politischen Ebene.
Gut, ja? Sie haben ja vorhin gesagt, eben der Begriff Desinformation untergräbt auch die Glaubwürdigkeit der Medien.
Genau, oder? Genau, genau. Aber trotzdem wäre das noch, wäre das noch etwas anderes. Okay, ja?
Gut. Der Fake News-Begriff hat ja auch immer suggeriert, und das war auch das Problematische, finde ich, als wäre das neu. Hm, ja, als käme das jetzt, als käme das zum Beispiel mit dem Digitalen, und hat im Grunde die Geschichte auch von Desinformation, Propaganda vergessen gemacht. Es gibt noch so andere Begriffe, die ich auch noch ganz interessant finde. Bullshit zum Beispiel ist auch so ein Begriff, über ein Buch von einem Philosophen entwickelt worden ist. Und da geht es nochmal um eine andere Unterscheidung, wo es darum geht, dass jemand spricht, ohne überhaupt die Unterscheidung zwischen wahr und falsch zu kennen. Ja, also die Unterscheidung praktisch gar nicht mehr gemacht wird. Weil Desinformation, da wissen Sie, was wahr ist und was falsch ist. Also da machen Sie die Unterscheidung sehr wohl, aber Bullshit gewissermaßen, da redet jemand nur noch. Trump wurde mal als typischer Bullshitter bezeichnet in den Medien, ja, der gar keinen Unterschied mehr macht und dem man zum Beispiel auch gar nicht mehr zutraut, mitunter den Unterschied überhaupt machen zu können. Aber den einen Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, finde ich ganz interessant, mit der Frage, wie kommt Fake News vor in den Medien? Wie wird er als historischer Begriff geprägt? Und da kann man zum Beispiel sehr schön sehen in Russland, dass der seit einem Jahr gezielt verwendet wird, also viel stärker als sonst verwendet wurde, um nämlich zu markieren, dass die Nachricht zwar von außen kommt, also aus dem Westen kommt. Es wird dann auch Fake News genannt oder fakey, ja, fake. Also man markiert gewissermaßen die Falschnachricht als englisches Wort und hat somit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil die Falschnachricht kann immer nur von außen kommen und wir produzieren selber keine.
Ja. Genau, damit sind wir eigentlich auch gerade beim Thema, wie funktioniert denn diese Desinformation in Russland, welche Strategien macht sie sich zunutze? Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen.
Ich glaube, es gibt sehr viele Strategien. Also die eine Strategie, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe, die kennt man schon sehr lange, also die kann man schon auch beobachten seit den 30er Jahren unter Stalin. Da geht es um im Grunde eine radikale Verkehrung der Gegenwart. Ja. Also das heißt, ich greife ein fremdes Land an und ich sage aber, ich verteidige mich nur. Es wird immer umgedreht. Also im Grunde wird dem anderen immer unterstellt, was ich gerade selbst tue. Das klingt total banal.
Wie bei den Fake News sozusagen. Die machen Fake News.
Also bei Trump ist es auch so gewesen, oder? Er wird mit irgendwas konfrontiert, was ihn kritisiert, und er hat das immer sofort als Fake abgewertet. Also er hat diese Umkehrung im Grunde praktiziert. Wenn man das kurz überdenkt, denkt man sich, das ist jetzt aber banal, das ist ja total einfach. Aber das konsequent Betrieben führt dazu, dass wir die Wirklichkeit tatsächlich Probleme haben, sie wahrzunehmen, weil wir sie immer als Verkehrte, also als genau das Umgekehrte von dem präsentiert bekommen, als was wir selber wahrnehmen.
Und da gibt es ja in Russland gibt es ja eben diese Sendung, da können wir vielleicht, können Sie erklären, ein Beispiel machen auch, eben die heißt der Anti-Fake.
Ja.
Und das ist eine TV-Show, die eigentlich nichts anderes zum Ziel und zum Zweck hat, eben genau diese Umdeutung von Ereignissen jetzt im Zusammenhang auch mit dem Krieg, eben die desinformativ umzudeuten. Können Sie da mal konkret ein Beispiel machen, also wie das etwa aussieht?
Mache ich, weil das Interessante ist ja, warum werden diese Sendungen überhaupt installiert? Also kurz nach dem Angriffskrieg, ich weiß nicht, es war vielleicht 14 Tage danach, gab es eben im russischen Fernsehen, Pjelewi Kanal, im ersten Kanal, ein neues Format, und das hieß eben Anti-Fake. Und wir gehen davon aus, dass es natürlich dass sich um ein Format handelt, wo es darum geht, Fakes zu entlarven. Das war aber genau umgekehrt. Diese Anti-Fake-Sendung hatte im Grunde die Idee, überhaupt erst Desinformation herzustellen. Ja, also auch wieder im Grunde diese Verkehrung. Und womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass natürlich auch in Russland unglaublich viele Berichte, Fotos, Videos kursieren, die den Krieg als Krieg zeigen. Also geht es gar nicht so sehr darum, neue Nachrichten, Falschnachrichten zu produzieren. Es geht darum, das kursierende Material als dokumentarisches Material zu diskreditieren. Also um den Krieg im Grunde abzustreiten. Also da benutzt man gar nicht irgendwelche besonders ausgefeilten digitalen Möglichkeiten. Weil alle haben sich gefragt zu Beginn dieses Angriffskrieges, jetzt gibt es Deepfakes. Also es gibt so viele, unendlich viele digitale Möglichkeiten, um Falschnachrichten, Ereignisse zu simulieren. Aber das wird gar nicht gemacht. Es wird im Grunde nur versucht, das vorhandene Material, was da ist, was diesen Krieg dokumentiert, als Fälschung zu diskreditieren. Und diese Sendung gibt es jeden Tag, wochentags 45 Minuten, seither. Das ist unglaublich. Die muss auch extrem schnell produziert werden. Und ich würde das inzwischen als eine Art von Disinfotainment bezeichnen. Also er wird wirklich unterhalten. Ja, es ist wie eine Unterhaltungsshow. Treten verschiedene Experten auf, ein Historiker, ein Militärhistoriker und in der Regel ein Datenanalyst, der dann eben auch so tut, als würde er Bildforensik betreiben und natürlich nur rhetorisch versucht, die Echtheit dieser Bilder zu entwerten. Also es ist alles Rhetorik, ja, da wird nichts untersucht. Wir werden ab und zu mal eine Kurve eingeblendet, aber es wird im Grunde so etwas wie Entlarvung simuliert oder Bildforensik simuliert. Und das ist ein typisches Verfahren. Das würde ich als eher neues Verfahren bezeichnen, weil es gab keinen, ich hätte es schon gesagt, keinen bis dato so gut dokumentierten Krieg. Und darauf muss man reagieren. Ja. Es ist gar nicht so wichtig, was Neues zu produzieren, sondern das bereits Kursierende zu entwerten.
Also da wird in Realität Bilder, die auch bei uns kursieren, die werden umgedeutet im Sinne der Unterstützung eben dieses Krieges auch in Russland.
Ja, ja, genau, die werden umgedeutet. Also die schlimmste Sendung, die ich da gesehen habe, war die Sendung, wo man versucht hat, Butscha als Fake zu entlarven. Ja. Und da wird dann eben kurz gesagt, seht ihr da die Bilder, da hat sich gerade etwas bewegt und so weiter und so fort. Aber der Sinn dieser Fake-Entlarvung ist ein ganz perfider. Es geht meines Erachtens darum, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu trainieren, auf diese Bilder auf eine andere Art und Weise zu gucken. Weil was passiert mit ihnen, wenn sie Bilder aus Butscha sehen? Sie sind entsetzt, logischerweise. Aber wenn ihnen dieser Blick antrainiert wird, da könnte ja ein Fehler auf diesem Bild sein, dann gucken sie nicht mehr auf diesen Inhalt dieses Fotos. Sie gucken gar nicht mehr dahin, dass das Tote sind, die man da sieht, sondern man denkt, man entdeckt vielleicht einen Fehler auf dem Bild. Das heißt, es wird ein bestimmter Blick konditioniert eigentlich, wie man mit den Bildern, mit den Fotos aus der Ukraine umgehen soll.
Und eine Haltung letztlich auch, oder? Gegenüber diesen...
Ja, es geht um eine Entemotionalisierung eigentlich in dem Moment, wie diese Bilder, die man ja nicht verhindern kann. Also auch die kursieren natürlich auch in Russland. Ja, also man kann das Netz oder die sozialen Medien nicht auf diese Art und Weise abstellen oder hat es nicht gemacht. Also muss man versuchen, den Blick, die Perspektive auf das, was einem unter die Nase kommt, zu verändern. Und das wird ganz kategorisch gemacht. Ja.
Und diese TV-Schau ist ein Element dieses Desinformationssystems. Was sind denn die anderen Kanäle? Da wissen Sie auch etwas darüber, Herr Latzer.
Ja, also generell jetzt, wenn man spricht über Desinformation, wer betreibt das, wer steckt da dahinter? Also das sind jetzt verschiedenste Akteure zu nennen. Das sind einerseits Trolle, ja, muss man auch sagen. Trolle machen das mit dem Ziel, Spaß zu haben, ja, Leute, andere zu verletzen oder Chaos anzurichten. Dann hat man die Bots, natürlich die Roboter in Social Media, die vorgeben, in Personen zu sein. Und eben dann natürlich massenhaft gewisse Informationen, auch Desinformationen natürlich, zu verbreiten. Die Frage ist wieder, warum machen die das? Das können politische Gründe sein, aber es sind vor allem auch finanzielle Gründe. Ja, weil eben die Geschäftsmodelle bei Social Media das vorsehen, dass jene, die möglichst viel Traffic eben generieren, auch Geld dafür bekommen. Ja, es ist nicht immer nur so ein politischer Grund, es ist auch ein ökonomischer Grund, dass es hier zu dem kommt. Dann sind es natürlich Politiker und Politikerinnen, die das Ziel haben, politische Gegnerinnen und Gegner zu desavouieren. Dann sind es ausländische Regierungen, die hier tätig sind. Das ist ja das viel zitierte Beispiel Russland in Amerika. Und dann sind es natürlich auch noch generell Verschwörungserzählerinnen und Erzähler. Ja, das sind auch, aber ich würde schon, diese Verschwörungserzählerinnen und Erzähler sind ein spezielles Kapitel, das hier auch natürlich eine große Rolle spielt. Also das ist mal diese Gruppe, die das alles betreibt. Ja, aus verschiedenen Gründen. Sie wollen Geld damit machen, sie wollen politisches Kapital daraus ziehen, sie wollen Spaß haben, beispielsweise. Ja. Dann ist die Frage, worüber erfolgt es? Und ich finde es interessant, das Beispiel, und ich finde es auch richtig, dass es über Fernsehen läuft. Ja, weil immer das so in Zusammenhang gebracht wird, eigentlich nur oft in der Diskussion mit Social Media. Aber vielleicht viel einflussreicher ist natürlich Fernsehen, wenn das über Fernsehen läuft. Ja. Also es kann über verschiedenste Kanäle gehen. Ja, und das kann eben nicht nur sind es Social Media Kanäle, sondern auch Fernsehkanäle, wie das, wo das eben auch ganz stark eben dann passiert.
Und vielleicht ist zum Teil gar nicht so wichtig, sich zu fragen, über welche Kanäle es geht, weil die Botschaften, die gesendet werden, werden auf allen Kanälen gewissermaßen gesendet. Oder es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt in Russland Social Media sehe, Kontakt hier ist ein anderer Kanal als hier. Oder ob ich Fernsehen schaue oder auch hier, ob ich eine Verschwörungstheoretikerin oder Verschwörungstheoretiker mir anhöre. Die Narrative sind sehr ähnliche. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, also dass wir es mit Erzählungen zu tun haben, die je nach Medium anders verbreitet werden können. Aber die Generalerzählungen, wie zum Beispiel, dass dieser Krieg eine Befreiung vom Faschismus in der Ukraine sein soll, der lief natürlich auf allen Kanälen, oder? Und das ist, glaube ich, das Wichtige, also dass man sich anschaut, was sind die Narrative, also was sind die Erzählungen und auf welche Weise werden sie wo, wie verbreitet.
Gibt es denn da auch überhaupt keinen Raum für Opposition, auch in den Social Media nicht? Oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
Naja, sagen wir so, also es gibt ja unterschiedliche soziale Medien, sichere und unsichere. Aber wenn sie, wie das zum Beispiel auch in Belarus der Fall war, eine Kollegin, die auch hier ist, kann das sehr gut erzählen, wenn sie dann verhaftet werden und man ihr Facebook-Account zum Beispiel vorliest, oder Twitter-Nachrichten, dann beginnen sie selbstverständlich mit Selbstzensur, also dann werden sie privat selber dort nichts mehr verbreiten. Gleichwohl gibt es dann natürlich politische Akteure, die trotzdem über diese Fake-Accounts zum Beispiel Nachrichten verbreiten, oder? Was mich immer interessiert, sind welche Narrative oder welche Erzählungen sind so mächtig, und die Frage ist, sind die neu? Oder nehmen die im Grunde schon etwas auf, was wir schon aus der Zeit des Kalten Krieges kennen oder schon noch aus der Zeit davor? Also zum Beispiel diese Faschistenerzählung, es ist eine alte Erzählung auch. Oder Stalin hat das schon gemacht. Der hat schon seine Gegner während der Schauprozesse, Bukharin und so weiter, als Faschisten bezeichnet. Und diese Bezeichnung hat sich über die Jahre auch gehalten. Es ist auch immer typisch gewesen, dass auch Ukrainerinnen und Ukrainer als Faschisten bezeichnet wurden, aber auch die eigene Opposition wurde als faschistisch bezeichnet. Das heißt, das ist etwas, wofür die russische Bevölkerung am Anfang gar nicht so sensibilisiert war, weil man das so kannte, weil man das so gehört hat. Und dass das plötzlich wieder zu so einem neuen, wirkmächtigen Narrativ wird, das finde ich interessant. Also wie dann alte Erzählungen aufgegriffen werden und mit einem neuen Ziel, ja, ja. Mit einer neuen Idee im Grunde verbreitet werden.
Alte Ideen werden neu aufgeladen dann. Ja. Und das macht sie dann auch glaubwürdiger.
Naja, ich weiß nicht, also ob dies wirklich glaubwürdig ist. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das ein Narrativ ist, was tatsächlich auf die Adressaten im Westen zielt. Mir scheint das eher ein innerrussisches Narrativ zu sein, weil man natürlich dadurch den Krieg legitimiert und auch die Bevölkerung entlastet, sich nicht gegen den Krieg zu wehren. Ja, weil wenn es wahr wäre, dass man tatsächlich, es gibt ja diese große Formel, die auch seit Jahren kursiert, wir werden es wiederholen, Mojim Paftarit, und damit ist gemeint, wir werden den Sieg des großen Vaterländischen Krieges über die Nazis wiederholen. Und wenn man das immer wieder hört, also wenn man tatsächlich glaubt, man ist in dieser Mission unterwegs, dann hat man natürlich auch keinen Grund, was man tun sollte, auf die Straßen zu gehen und das eigene faschistisch agierende System zu stürzen.
Aber wenn, darf ich dazu vielleicht, also ich stimme dem schon zu, das ist immer dasselbe Narrativ, egal über welchen Kanal es geht. Aber es gibt doch unterschiedliche Wirkungen, je nachdem, über welchen Kanal das ausgestrahlt wird. Und es ist natürlich ein Sonderfall jetzt wieder in Russland, dass das gleichgeschaltet ist. Ja? Aber in anderen Ländern ist es eben so, dass diese Desinformation eben dann nur vielleicht über Social Media eben geschaltet werden kann, weil eben ein öffentlicher Rundfunk sich nicht dafür hergibt oder auch andere Medien sich nicht dafür hergeben. Also das ist vielleicht der große Unterschied, und das ist auch das Problem in der Beurteilung der Wirkung von Desinformation. Ja. Wenn wir uns anschauen, was ist der Anteil an Desinformation, mit dem wir überhaupt konfrontiert sind, jetzt aber in demokratischen Gesellschaften. Ja? Und ich kenne da nicht viele Studien dazu. Also eine, was ich gelesen habe, die haben das für Amerika im Wesentlichen geschätzt und die haben gesagt, das sind so 0,15% der Informationen, die auf einen so einfließen, sind jetzt Desinformation. Ja? Also es handelt sich doch um einen sehr kleinen Bereich im Kontext eben der gesamten Information, die man sich eben so aneignet. Ja, natürlich ist es auch so, dass es jetzt ansteigt. Die Möglichkeiten werden größer, auch mit Social Media das eben zu machen. Aber man muss sagen, dass man damit konfrontiert wird, heißt noch nicht, dass es eine Wirkung hat. Ja, absolut. Es ist natürlich anders jetzt in Russland, ist eine ganz spezielle Situation. Genau. Und man muss eben andere Dinge eben hier beachten. Ja, und das ist oft der Fehler bei vielen Analysen und Einschätzungen, dass immer gesagt wird, ja, wir sehen es in Social Media und wir können nachweisen, wie viel Desinformationen und deswegen hat das diese Wirkung. Das stimmt ganz und gar nicht. Wir müssen uns anschauen, das Medienrepertoire, das verwendet wird. Und natürlich, wenn ich jetzt in Russland auch und Fernsehen schaue, um Social Media benutze und dergleichen, und dort habe ich es auf beiden Kanälen. Aber das habe ich eben nicht in anderen Ländern. Ja? Und wenn man das Medienrepertoire anschaut, ja, und dann noch dazu, wir machen immer wieder Befragungen, auch hier in der Schweiz, es gibt eine unterschiedliche Zuordnung von Vertrauen in verschiedene Medien, auch in Russland natürlich. Ja? Soweit ich weiß, in Russland ist das am stärksten Vertrauen doch auch das Fernsehen, ganz stark. Also das sind die Untersuchungen, die ich dort gesehen habe. Wenn man sich's anschaut, natürlich auch für die Schweiz, ist es auch größer als für Social Media. Wir haben eine Vergleichsstudie gemacht und haben die Leute gefragt, wie bedeutsam sind, was ist am bedeutsamsten für ihre politische Orientierung und Meinungsbildung. Mhm. Ja? Und das Wichtigste ist der persönliche Kontakt. Mit Abstand ist es in der Schweiz zumindest, ist es der persönliche Kontakt, dass ich rede mit Freunden, Verwandten. Und dann kommt hier in der Schweiz das Abstimmungsbüchlein. Ja, an zweiter Stelle, an der größten Bedeutung, noch immer, also offline. Ja. Das Dritte, was dann kommt, ist dann Fernsehen und Printmedien. Noch immer Offline-Medien. Und dann kommen erst eigentlich die Online-Medien, dann kommt dann Suchmaschinen kommen dann, werden dann erwähnt, oder auch Wikipedia wird dann erwähnt. Und dann ist lange nichts und ganz am Ende sind die Social Media. Also die Leute werden eigentlich unterschätzt. Im Wesentlichen, das ist jetzt in der westlichen Gesellschaft bei uns. Eine Spezialsituation dürfte das natürlich sein in Russland, wo das eben anders wirkt. Und, also das ist nur ein Faktor vielleicht, das Medienrepertoire. Dann haben wir einen zweiten Faktor, das sind psychologische Effekte. Ja, und dort gibt es schon die Untersuchung, dass es heißt, je häufiger man konfrontiert wird mit einer Nachricht, bleibt etwas hängen. Ja, egal, also wenn das auch falsch ist oder so, auch wenn am Anfang auch bewusst falsch ist, je öfters wir hören, es ist irrational, aber es ist so.
Es gibt jetzt diesen Verstärkungseffekt, das wird genau. Ja, das sicher auch dazu, ich meine eben die Digitalisierung hat ja zu dieser extremen Diversifizierung der Kanäle, der Informationskanäle geführt und eben auch zu diesen Bildungen, eben Bildung von Echokammern, also man kann sich medialen Räumen quasi bewegen, die eigentlich ständig eben eigentlich das, die eine Message wiederholen. Also das ist dann irgendwie diese Echokammern, das ist ja dann auch ein Problem eben, wo dann irgendwie so ja. Sich
also das wird das
falsche Meinungen oder so verfestigen ja. Können, oder?
Mit Einschränkung. Also ich, okay. Ich würde es folgendermaßen sehen, also da wird gesprochen einerseits von Filterbubbles und ja. Von Echokammern. Zwei unterschiedliche Konzepte, die oft also zusammen getan werden. Wenn man es nimmt und eigentlich spricht von dieser Filterblase, wo man immer wieder dann halt jenes algorithmisch bekommt, wofür man sich vorher interessiert hat, dann ist das Problem dabei, also das sind ja keine Gefängnisse. Man kann ja da genau hinaus und in einen anderen Raum hinein. Ja? Und deswegen ist auch bei der Wirkung, was wir sehen, die Wirkung ist bei denen am stärksten, die schon vorher eben anfällig waren für Verschwörungserzählungen und dergleichen. Die sind am stärksten dann betroffen, wenn es mehr Desinformation kommt und die gehen darin auf und fühlen sich halt wohl in diesem okay. Umfeld. Ja? Also aber es ist nicht so stark, glaube ich, bei den...
Man ja. Muss geprägt sein in einem gewissen Sinn. Und Sie würden aber sagen, im Prinzip ist diese Desinformationsthematik, die ist eigentlich gar nicht so virulent, gar nicht so, also, das ist nicht so ein großes Thema oder eine Gefahr zum Beispiel. Nein,
es wird überzeichnet. Es wird, ich finde, es wird überzeichnet. Es wird überzeichnet, es wird monokausal dargestellt. Es wird nicht geschaut, wie das Medienrepertoire ist. Mhm. Es wird nicht geschaut, wie die psychologischen Effekte sind. Und das Dritte sind natürlich das politische System, das eine große Rolle spielt. Ja? Also natürlich ist das jetzt anders in Russland wiederum, wenn man ein politisches System hat, wo unter Strafe gestellt wird, eben wenn man eben Opposition oder misstraut und dieses Misstrauen auch dann zur Geltung oder zum Ausdruck bringt, ja, dann ist es etwas anders, wenn es Gesetze gibt, wenn keine Pluralität an Medien überhaupt vorhanden ist, die man nutzen kann und so weiter. Ja. Wenn es keinen starken öffentlichen Rundfunk gibt, das sind politische Faktoren, die eine Rolle spielen, ob es wirkt oder nicht.
Mhm. Ja, und da möchte ich gerne einhaken auch.
Ah ja, okay. Also, ich wollte nur noch ergänzen, dass man natürlich nicht, also das ist mir wichtig, per se das Medium verantwortlich macht für die Übermittlung der Desinformation. Natürlich ist es so, dass Social Media gerade in Diktaturen oder in autokratischen Systemen auch genau dafür sorgt, dass man die Gelegenheit hat, noch an andere Informationen zu kommen. Also das ist ja nicht einfach nur ein Medium, was Desinformation verbreitet. Ganz im Gegenteil. Es ist ja eben auch überhaupt ein Medium zur Möglichkeit von Demokratisierung, oder? Also weil es Alternativen schafft. Aber wenn dann zum Beispiel die russische Auslandspropaganda mit RT oder also mit Russia Today oder mit Sputnik, die man zum Beispiel in Deutschland inzwischen nicht mehr abrufen kann, in der Schweiz kann man das noch, sich hier in den Medienmarkt hineinsetzt mit der Idee, wir sind das alternative Medium, wir sind eine Gegenöffentlichkeit zu eurer Mediendiktatur, dann geht es ganz gezielt darum, natürlich unsere Wahrnehmung von Medien zu beeinflussen und sie unter Zweifel zu stellen gewissermaßen, also einen Zweifel zu sehen. Und natürlich kann man auch beobachten, wie unterschiedliche Printmedien der Schweiz zum Beispiel oder ein Printmedium der Schweiz immer mal gerne einen Artikel von RT übernimmt. Also ich denke, das hat nicht so sehr stark mit dem Medium an sich zu tun und vielleicht auch gar nicht so stark mit der Frage, ist das ein Printmedium? Ja, das wäre das Medium, sondern mit der politischen Gesinnung, oder? Also das ist halt so, dass russische Propaganda einer bestimmten politischen Gesinnung auch im Westen entgegenkommt und dass es keinen einheitlichen Westen gibt. Ne? Also es gibt praktisch kein einheitliches Mediensystem, es gibt ein diverses Mediensystem, aber es gibt einige, die das instrumentalisieren und auch politisch instrumentalisieren. Und das ist schon, finde ich, eine Gefahr, auch gerade wenn man jetzt überlegt, wie der Krieg diskutiert wird in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz, doch sehr unterschiedlich.
Wenn ich dazu gleich... ja, aber es würde mich dann schon interessieren, auch Ihre Meinung dazu. Also ich würde die Hypothese aufstellen, dass die Digitalisierung Putins Propaganda schwächt in Summe.
Ja, absolut.
Ja, also in Summe wird es geschwächt, also nicht gestärkt. Genau. Und es werden zwar neue Medien dafür oder neue Kanäle aufgemacht, aber im Wesentlichen, wenn wir uns vorstellen, wie wäre es ohne Digitalisierung, dann gäbe es keine Möglichkeit, wie jetzt etwa und soweit ich informiert bin oder das nachlese, ist vor allem YouTube jener Kanal und ein sehr beliebtes Medium in Russland, ein nicht verbotenes Medium in Russland, wo eben Informationen hereinkommen, aus dem Ausland, aber auch hinausgehen. Ja? Was würden wir über Nawalny wissen, wenn es nicht die Social Media gäbe? Wer würde darüber berichten? Also das wäre...
Ja, man kann ja auch also im Internet international lesen. Also das ist ja nicht abgestellt, oder? Also man kann, wenn man will, kann man sich durchaus informieren. Facebook kann man über VPN gewissermaßen noch erreichen oder aktivieren. Also das ist durchaus durchlässig, oder? Also man kann sich informieren, wenn man möchte.
Ja. Ja, da würde mich interessieren, Sie haben über die Wirkung, verschiedene Wirkungsmechanismen gesprochen. Wie wirkt denn diese Desinformation in Russland auf die Bevölkerung? Glauben die Russinnen und Russen wirklich, was ihnen da vorgetragen wird?
Naja, also hätten wir eine Methode, um das zu erforschen, wäre ich wirklich richtig froh. Also ich glaube, das kann man seriös überhaupt nicht beantworten, oder? Wie will man das erfahren? Also ich glaube, Umfragen sind kein geeignetes Mittel in autokratischen Systemen, tatsächlich zu erfahren, was die Leute denken, weil sie natürlich Angst haben, auch die Wahrheit zu sagen, beziehungsweise auch...
Das ist natürlich die Frage. Ja. Es ist eine Mischung dann zwischen Information oder Desinformation und dann natürlich auch der Repression.
Absolut.
Wie ist es dann, also Sie sind ja in der DDR aufgewachsen, auch ein System, das durch Propaganda geglänzt hat. Können Sie da irgendwie, vielleicht irgendwie kann man da Parallelen ziehen, also zur Haltung, eben wie man mit Information, staatlicher Information, die dann eben auch ideologisch geprägt ist, die in eine bestimmte Richtung bringen will, wie man mit dem umgeht, also wie so die Moral war quasi in der Gesellschaft im Umgang mit diesen staatlichen Propaganda-Informationen.
Das kommt wie hier auch extrem darauf an, in welche Familien man hineingeboren wird. Ja, ob man Eltern hat, die gewissermaßen in der Partei sind oder die einem schon als Kind erzählen, in der Schule musst du was anderes sagen und die Zeitung kannst du nicht für voll nehmen. Das hatte damit zu tun, ob man in der DDR zum Beispiel Westfernsehen empfangen konnte oder nicht. Aber ich bin im Spätsozialismus geboren. Also das ist eine Zeit, in der man eigentlich die Ideologie nur noch aufgeführt hat. Ja, jeder war gewissermaßen Alltagsschauspieler oder Alltagsschauspielerin. Man wusste sehr gut, wie das funktioniert. Da hat sich auch darüber lustig gemacht im Grunde, oder? Also man kannte die rhetorischen Versatzstücke, wie man ganz gut durchkommt, wie man sie in jeder Gesellschaft kennt. Aber in der Tat war es so, dass man wusste, dass in der Zeitung gelogen wird. Das war vollkommen, also zumindest in dem Kontext, in dem ich aufgewachsen bin, vollkommen klar. Aber es war keine Kriegssituation. Jetzt ist ja die Propaganda, das darf man nicht vergessen, oder die Desinformation entlastend. Ja? Also wenn ich erzählt bekomme, dass es einen tatsächlichen Grund angeblich für diesen Krieg gibt, dann entlastet mich das, gegen meine eigene Regierung eigentlich aufbegehren zu müssen. Und das ist das Perfide, dass diese Wirkung, glaube ich, im Moment nicht unmittelbar getestet werden kann oder wirklich wissenschaftlich erhoben werden kann. Ich kenne keine Methode, die mir das präsentiert, oder? Aber man kann natürlich sehen, wie die Leute sich verhalten. Man kennt auch den eigenen Freundeskreis. Aber das ist nichts. Also ich kriege immer die Frage gestellt, die glauben das alles noch? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber erinnern wir uns mal ganz kurz zurück an die Corona-Zeit. Was ist da alles geglaubt worden? Das hat nichts mit Russland zu tun, sondern die Bereitschaft in solchen Krisensituationen, sich den größten Blödsinn zu glauben, ist unglaublich groß. Und das ist etwas, was man untersuchen müsste, finde ich. Also welche Situationen Gesellschaften dazu führen, dass sie bereit sind, im Grunde Blödsinn, fantastische Sachen eigentlich zu glauben, obwohl man Zugriff hat zu wissenschaftlichen Informationen. Aber das ist auch nichts, was neu ist. Ja. Ja, also ich mache mich vielleicht unbeliebt, wenn ich jetzt sage, überlegen Sie mal zurück an, was wir alles schon geglaubt haben, Religionen etc. Also das ist nichts, was uns fremd ist, sondern das gehört zu unserer Kulturgeschichte dazu, dass wir bereit sind, an unfassbare Sachen zu glauben. Und damit sollten wir uns auseinandersetzen, also wie das unsere Kultur im Grunde mitgeprägt hat.
Ich habe jetzt gerade gelesen, also in Deutschland ist jetzt gerade befragt worden, wie viele Leute so an Verschwörungserzählungen glauben oder gerade in, das sind 20%. Ja, und das ist nicht unerheblich, würde ich sagen. Ja, also das ist mal so eine Basis, die mal hier ist. Ja, und was man glaubt, hat natürlich zu tun mit Vertrauen und Vertrauen in Medien. Und wenn Sie gesagt haben, ja, also Sie sind aufgewachsen in der DDR und da hat man also nicht geglaubt, was dort steht. Ja, das ist wiederum, ich bin in Österreich aufgewachsen, da hat man gewissermaßen noch geglaubt. Ja, ich bin erst jetzt enttäuscht worden. Ja, das was man eben liest in der Zeitung oder so, ja. Das war es. Ja, und dann gibt's noch diese Unterschiede. Die Unterschiede, das heißt, dass noch eher vertraut wird jetzt oder überzeugender wird AV, also audiovisuelle Kommunikation noch eher eben überzeugt oder man weniger glaubt, dass das gefälscht ist. Ja, das ist jetzt auch etwas, was sich jetzt natürlich jetzt verändern wird und muss aufgrund jetzt dieser Deepfakes. Ja, und man muss sagen, aber die nächste Generation geht ja auch schon dort hinein. Die sind ja permanent mit Manipulieren von Bildern und von Fotos beschäftigt. Ja, also man muss sehen, das ist ein anderes Verständnis. Ja, für meine Generation ist es noch so, da glaubt man noch eher Text und so weiter. Das kann auch eher verfälscht werden. Text verfälschen wir, aber AV, also audiovisuell, eben nicht. Also es ist die Frage dieses Vertrauens. Und das Vertrauen ist eben so wichtig, weil das sind eben auch, also in der Ökonomie sagt man, sind Vertrauensgüter, sind die Medienprodukte. Das heißt, ich kann ja gar nicht nachprüfen, was jetzt wirklich passiert in der Ukraine, sondern ich muss ja vertrauen. Ich werde es nie herausfinden eigentlich durch meine eigene Aktivität, ob ich da betrogen wurde oder nicht. Ja, und das, deswegen ist dieses Vertrauen so wichtig in diesem Bereich, gerade im Medienbereich.
Genau, und wie Sie sagen, das weitet sich ja aus. Also wir haben jetzt, es gibt diese Deepfakes, es gibt diese Tools, diese digitalen, die jetzt eben Bilder, absolut realistisch, aber kompletter Fake, die herstellbar sind. Es gibt irgendwie diese Tools, die ganz absolut echt und fast, also für ein normales Ohr zumindest unverkennbar, also unkenntlich eine Stimme nachahmen. Also wir segeln da auf eine absolute Fake-Flut auf uns zu. Also eben, und die Vertrauensfrage, das ist ja der große Punkt. Wie können wir dann Bilder, in mediale Repräsentationen, wie können wir in die vertrauen?
Also es gibt einerseits natürlich von der regulatorischen Ebene jetzt Bestrebungen, wie man das verbessern kann, ja. Aber es ist im Wesentlichen ist es mein Umgang damit, ein Umgang, und dass man sich eben daran gewöhnt, und das wird man, ja. Also es ist ja ein Lernprozess, natürlich, ja. Und die meisten dieser Veränderungen sind ja nicht so problematisch, ja. Ob ich jetzt glaube, dass der Papst einen Daunenmantel trägt oder so und es dann groß in den Medien gebracht wird, wie toll es wäre, er tragt einen weißen Daunenmantel, wir sind alle getäuscht worden, ja. Aber was ist schon dabei, ja? Also, und das ist bei vielen Dingen dabei. Und es wird permanent, wird gefaked. Natürlich, es kann auch sagen, problematisch. Also, es werden ja Körperbilder werden gefaked, Models werden gefaked. Das hat wirklich Wirkungen negativster Art natürlich, dass das Vorbilder sind und dergleichen und zu Handlungen anleiten, ja. Also, das ist natürlich problematisch, ja. Aber wir lernen damit umzugehen und immer mehr, also, dass man eben nicht mehr jetzt blind vertraut. Jetzt auf der Ebene der Regulierung kann man sagen, ja, durch alles, was jetzt natürlich jetzt so mit künstlicher Intelligenz eben produziert wird, dass es eben gekennzeichnet wird mit Wasserzeichen, die nicht zu verändern sind. Das ist eben eine der Entwicklungen in die Richtung, die es eben geht, ja, dass man das schaut und dass man Verantwortlichkeiten eben festlegt, wenn das eben passiert, wer dafür dann verantwortlich gemacht werden kann, weil es ja keinen Sinn macht, jetzt eine Software dafür verantwortlich zu machen, dass jetzt eben irgendwelche Falschnachrichten in die Welt gesetzt werden.
Aber mich interessiert noch kurz die Bilderfrage und die Bildmanipulation, die ja auch aktuell mit ChatGPT und all den Tools wieder groß zur Sprache kommt. Aber diese Bildmanipulationen sind ja, denke ich, gar nicht so was Neues. Also ich glaube, gerade auch in der Propaganda, in der russischen, haben die ja durchaus auch eine gewisse Tradition. Also dass da die neuen Medien gar nicht alles umkrempeln, sondern vielleicht auch auf ältere Traditionen zurückgreifen.
Ja, aber eben das ist genau das, was ich beobachtet habe, dass die Bildmanipulation eigentlich gar keine so große Rolle spielt, oder? Also unter Stalin war es üblich, dass Stalin seine Gegner aus den Fotos herausretuschieren lassen hat oder sich in Situationen hereinretuschiert hat, wo er gar nicht dran teilgenommen hat, zum Beispiel, also um sich als großer Führer des Landes zu präsentieren. Oft war es so, dass diese Retuschen schlecht waren. Also man hat sie eigentlich gesehen mit bloßen Augen.
Man hat sich auch gefragt.
Ja, genau. Also man hat sich auch gefragt, ist das jetzt noch ein stärkerer Machtbeweis? Ich kann mir sogar leisten, die Retuschen nicht zu retuschieren, sondern sie sichtbar zu machen, weil ich praktisch alle ausradieren kann und so weiter. Aber heute ist es eben gar nicht so, also zumindest in dem, was tagtäglich produziert wird im russischen Fernsehen, dass man die Bilder manipuliert, sondern man tut so. Also man interpretiert sie als manipulierte Bilder. Da macht man sich keine Arbeit mit. Da muss man nur erzählen gewissermaßen. Das ist eine reine Rhetoriksache. Ne? Sie haben ein Foto, und sie behaupten, das ist ein Fake. Das sehen Sie, da ist irgendwie, eigentlich müsste da Blut sein, da ist kein Blut, das Fahrrad ist zu neu, das ist erst viel später verbreitet worden, dann wird so getan, als hätte man irgendwie eine Bildersuche, eine reverse Bildersuche gemacht. Man hat das aber alles überhaupt nicht gemacht, man verbreitet das praktisch selber.
Ausgeklügelte Technik ist gar nicht nötig.
Nein, das ist im Grunde strategische Missinterpretation oder strategisches Fehllesen und das ist unglaublich effektiv, weil Sie dadurch die Rezeption präfigurieren. Und da, das ist, darauf kommt es letztlich an. Also es kommt auf Ihre Rezeption an. Und wenn Sie die ganze Zeit eine Rezeption schon vorgekaut bekommen, also wenn Sie die Rezeption selber gar nicht mehr machen müssen, sondern eine Sendung haben oder eine Show, wo Ihnen die Rezeption gewissermaßen abgenommen wird, dann fangen Sie an, tatsächlich diesen Blick zu übernehmen. Und das ist viel effektiver, als ein Bild zu manipulieren. Also so funktionierte zum Beispiel auch die Literatur des sozialistischen Realismus in den 30er Jahren. Es gab immer eine Rezeptionsszene darin. Also es gab immer eine Rezeptionsszene, die den Leserinnen schon gesagt hat, wie sie es rezipieren müssen, wie sie es lesen müssen, oder?
Diese eine Anleitung
vorgekaute Rezeption, genau.
Ja. Und das ist eigentlich eben diese Verkehrung ins Gegenteil, das ist ja auch der Titel Ihres neuen Buches. Das ist so eine Machtstrategie oder eine Desinformationsstrategie, die es die sehr verbreitet ist, also nicht nur jetzt in diesem Kontext jetzt aktuell in Russland, sondern ja.
Nein, die finden Sie in Russland, die finden Sie auch historisch schon bei Stalin, die finden Sie im Faschismus in Deutschland, die finden Sie auch bei Trump, oder? Also es ist einfach sehr effektiv, alles einmal umzudrehen und dem Gegner oder der Gegnerin genau zu unterstellen, was man eigentlich selber tut. Das ist so banal, dass man es eigentlich gar nicht benennen möchte. Ja? In der Psychologie wird das oft auch als Projektion bezeichnet. Da hat es auch eine Pathologie, wo man sich ja auch immer fragt, also ist das ein pathologisches Geschehen? Aber darum geht es letztlich gar nicht. Es geht ja darum, dass diejenigen, die es weiterverbreiten, das als bewusstes Verfahren, als bewusste Praxis machen. Und dann ist es oft gar nicht relevant, sich zu fragen, wo kommt das eigentlich her? Aber was ich daran auch noch gefährlich finde, ist, dass es unser Kritikverständnis im Grunde beeinflusst. Weil uns wollen ja gewissermaßen diejenigen, die Desinformation oder Verschwörungserzählungen verbreiten, die ganze Zeit sagen, passt auf, guckt ganz genau hin, seid Kritiker, lasst euch nicht alles erzählen. Dabei verlangen sie von den Leuten, denen sie das erzählen, dass sie ihnen blind folgen. Ja, sie haben im Grunde ein Guru-Bewusstsein oder ein religiöses Bewusstsein. Also sie kehren auch genau wieder da Folgsamkeit und Kritik um, weil man ihnen schon gewissermaßen die ganze Zeit sagt, wo eigentlich die Kritik ist, aber eigentlich haben sie kein kritisches Bewusstsein. Ja. Daniele Ganser ist ein Fall, finde ich, in der Schweiz, der mit seinen Veranstaltungen genau dieses kritische Bewusstsein den Leuten versucht einzupflanzen. Er würde aber nie eine russische Zeitung nehmen und kritisieren. Gleichzeitig sagt er, dass die Kritiker in der Ukraine, in Belarus, alle bezahlt sind von der CIA. Also auch wieder eine Umkehrung im Grunde, ja. Und das ist etwas, was langfristig tatsächlich zu einem Zweifel, zu einer Unsicherheit, zu einer Desorientierung führt, weil man selber gar nicht mehr weiß, also bin ich jetzt Kritikerin oder nicht? Also habe ich ein kritisches Bewusstsein oder folge ich eigentlich nur jemandem, der mir das einpflanzt? Und diese Unsicherheit ist vielleicht etwas, was viele spüren und dann vertrauen sie denjenigen, die ihnen sagen, wer der Kritiker oder die Kritikerin ist. Und ja, weil es natürlich selbst, wie Sie auch gesagt haben, eigentlich unmöglich ist für uns, das zu beurteilen, weil wir nicht vor Ort sind, weil wir vertrauen müssen. Aber wenn uns immer gesagt wird, wir können den Medien nicht vertrauen, dann fangen wir an, denen zu vertrauen, die sagen, ich bin Kritiker oder Kritikerin. Und das ist ein Effekt, den man, glaube ich, ganz gut beobachten kann, auch hier in unserer Gesellschaft.
Ja. Absolut. Ich glaube, wir haben das selbst auch beobachtet, gerade die letzten Jahre. Also, und mich würde interessieren, wie gehen wir denn mit dieser Verunsicherung um? Oder wie können wir uns denn wappnen oder vielleicht schützen, auch vor Desinformation? Gibt es da Strategien? Wie schützen Sie sich selbst vielleicht auch?
Ja. Ich weiß nicht, möchten Sie...
Jahrelanges Training als Wissenschaftler wird alles hinterfragt, das bringt Probleme im privaten Bereich, weil Familie schon genervt ist davon, dass alles hinterfragt wird, alles angezweifelt wird und begründet werden muss. Ja, das ist mal das eine. Natürlich hat es viel mit Persönlichkeit zu tun, ob man anfällig ist für Desinformation, also für die Wirkung an der Desinformation oder nicht. Ja, aber es gibt jetzt verschiedene Ebenen, wo angesetzt werden kann. Man könnte unterscheiden, einerseits auf der Systemebene und auf der individuellen Ebene kann angesetzt werden. Ja. Wir haben vorher schon die Systemebene angesprochen. Das wären eben jetzt Regulierungen, die gesetzt werden. Ja. Und das passiert ja. Es gibt Gesetze in Deutschland, auf der EU-Ebene gibt es Gesetze dagegen, die eigentlich stärker noch gegen insgesamt so gegen illegale Inhalte gerichtet sind. Ja? Und da sind wieder Desinformationen wieder nur ein Teil davon oder wird es versucht, dann auch noch zu integrieren in diese Strategien. Da gibt es eben den Digital Markets Act, den Digital Services Act auf EU-Ebene, die damit sich auseinandersetzen und eben Strategien vorschlagen, wie mehr Transparenz geschaffen wird, wie ausgewiesen werden muss, wie eben selektiert wird, also wie was da gemacht wird, wie eben welche Informationen eben gewählt werden, dass es Beschwerdestellen geben muss, dass man auch im Wesentlichen jährlich dann einen Report erstellt darüber, über die Anfall von diesen Desinformationen oder von illegalen Inhalten. Das ist auf der Ebene der Regulierung, dann gibt es auch diese Selbstregulierung, die ganz wichtig ist, dass Unternehmen selbst einen Code of Conduct aufstellen, einen Code of Practice aufstellen, auch angeregt beispielsweise von der EU-Ebene schon vor etlichen Jahren, dass es einen Code of Practice gibt, dass wenn das vorkommt, wenn es berichtet wird, also wenn es ihnen kenntlich gemacht wird, dann müssen sie auch gegen diese illegalen Inhalte oder auch Hassreden und dergleichen dann vorgehen. Ja? Also es gibt Selbstregulierung, es gibt Regulierung auch, insgesamt. Es gibt das Netzdurchsetzungsgesetz in Deutschland beispielsweise, wo auch der Fall ist, dass eben wenn Inhalte so bekannt werden, dann müssen sie von den Social Media Unternehmen gelöscht werden. Das Problem, sage ich auch gleich dazu, warum das kritisiert wird, ist das, dass es ein Overblocking stattfindet. Das ist einerseits natürlich problematisch, dass sicherheitshalber dann schon viele Inhalte überhaupt nicht mehr zugelassen werden, um gar nicht in diese Problemlage zu kommen. Und ich finde, das hat durchaus seine Berechtigung, auch wenn so manchmal diskutiert wird, dass das nicht so jetzt der Fall sei. Ja? Also das ist bezüglich beispielsweise das Netzdurchsetzungsgesetz. Und in Anlehnung dazu habe ich auch gelesen, dass es in Russland eben zwei Gesetze gab, in Anlehnung, wo explizit dieses Netzdurchsetzungsgesetz von Deutschland als Vorbild eben genommen wurde, 2019. Und dann wurden eben, ich glaube, so schädliche Inhalte oder so, das in Russland eben verboten werden. Ja? Und das wurde eben weit gefasst. Und dass man vorgehen kann gegen systemkritische Inhalte. Gut, das wäre auf der Systemebene. Und was jetzt auch noch kommt, ist natürlich, was in Diskussion ist, das Gesetz gegen, nicht gegen, sondern das KI-Gesetz oder Artificial Intelligence-Gesetz. Das wird es aber vermutlich erst 2025 geben, aber alle fragen sich ja, ChatGPT ist jetzt Realität, das Gesetz kommt eben dann in etlichen Jahren, aber so ist es ja immer eben auf dieser Systemebene. Das wäre da. Und dann haben wir die individuelle Ebene, was können wir selbst tun? Ja. Und da gibt es Debunking. Ja? Das heißt, wir versuchen eben, und es gibt ja auch immer stärker, auch in allen Mediensendungen, dass dann das Fact-Checking gemacht wird. Ja? Das könnten Sie jetzt auch machen, haben die jetzt wirklich das Richtige gesagt? Und ich kann dann auch sagen, ja, da war ein Fehler, was nicht so richtig war. Ja? Das wird jetzt gemacht. Nur das passiert, das hat eben nicht diese große Wirkung. Ja, das hat nicht diese große Wirkung, das ist auf einzelne Fälle beschränkt. Man kann nicht jede Desinformation aufdecken und da über nachrecherchieren lange, aber das ist jetzt auch ein Weg, der gegangen wird. Und dann gibt es aber auch das Pre-Bunking, das so genannt wird. Und da geht es eben darum, dass man eben versucht, eine Fähigkeiten zu schaffen, Skills zu schaffen, um damit umzugehen. Ja, um das selbst zu erkennen. Ich kann Ihnen empfehlen, es gibt ein Spiel, das heißt Bad News. Ja, also ich kann es alle probieren. Das gibt's im Netz. Ja, und sie gehen da hinein und sie übernehmen da die Rolle und wollen da jetzt Falschnachrichten verbreiten und da lernen sie über Strategien kennen, gegen Strategien. Okay. Sie versuchen Follower zu bekommen. Es gibt auch einen, sie über Go Viral oder so ist ein Ansatz. Es werden auch Spiele jetzt angeboten, ja, um eben damit umgehen zu lernen, ja, umgehen zu lernen mit diesen Situationen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Das ist das, was wir machen können.
Bad News spielen, das ist gut. Ja. Merken wir uns. Zu den Skills, was wäre Ihre Meinung?
Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Und ansonsten denke ich, es ist auch wichtig, sich eben nicht einreden zu lassen. Ich kann keinen Medien mehr vertrauen, oder? Also unsere Medienlandschaft ist so, dass wir ihr durchaus vertrauen können, meines Erachtens. Da gibt es sicherlich mal Missinformationen oder unsorgfältige Recherchen. Aber es gibt keine auf lange Sicht geplante Desinformation. Es sei denn, wir informieren uns bei Leuten, die Verschwörungsunternehmerinnen oder Unternehmer sind oder auch bei, aber längst als solchen markierten alternativen Medien. Also ich denke, man kann sehr gut einschätzen im Grunde, wo man etwas liest. Wenn ich bei RT Deutsch was lese, dann gehe ich nicht davon aus, dass ich da tatsächlich informiert werde. Oder? Also das ist, ich finde, es ist gar nicht so schwer. Im Übrigen hilft natürlich auch immer eine gewisse Art und Weise der, wie soll ich sagen, des historischen Wissens. Wenn ich ein historisches Buch lese über die Ukraine, dann weiß ich, dass die eine Geschichte hat und dass es die nicht gegeben hat oder dass die Kiewer Rus nur gewissermaßen der Vorgänger von Russland ist. Also ich kann mich vielfältig im Grunde informieren, oder ich kann auch wissenschaftliche Artikel und so weiter lesen. Also ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht einreden zu lassen. Man kann den Medien nicht mehr vertrauen und dann gewissermaßen abzudriften, zu suchen, wo kann ich sonst noch Informationen herbekommen. Das halte ich für das gefährlichere Ding. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel zum Beispiel der Auslandsdesinformation, jetzt um wieder auf Russland zurückzukommen. Unser Vertrauen in die Medien zu zersetzen, jetzt nehme ich diese alte Geheimdienstvokabel. Also das ist das im Grunde, was versucht wird, sich als alternatives Medium in der europäischen Informationsdiktatur, wie es dann immer so schön heißt, ins Spiel zu bringen. Und als dissidentisches Medium oder als Medium der Andersdenkenden. Und dann können Sie so ein bisschen gucken, wo taucht dieser Begriff Andersdenkende plötzlich auf. Der kommt nämlich eigentlich aus der russischen Opposition und plötzlich vereinnahmen den auch andere. Aber das ist noch keine Desinformation, das ist eigentlich eher so eine Art von, wie soll ich sagen, Transport von Begriffen, die man sich gerne anzieht, um sich selbst als Kritikerin oder als Kritikerin zu zeichnen. Was ich zum Beispiel immer mache, ich gucke mal kurz bei Korrektiv oder bei Bellingcat, die sind sekundenschnell beim Auffinden von konkreten, jetzt sage ich mal Fake News, also Falschinformationen.
Das ist was genau.
Das sind Recherchekollektive von Journalistinnen und Journalisten, die im Grunde unterwegs sind und die Falschmeldungen abfangen und die also nicht abfangen, sondern die sie aufklären. Also keine Fake-Entlarvung, sondern tatsächlich der Versuch, Falschinformationen zu entlarven.
Gut.
Das findet man alles im Internet. Das sind Online-Medien.
Okay. Bleiben wir mal da. Wir haben jetzt gesprochen über das Vertrauen in die Medien, das wir uns erhalten sollen. Ich habe gelernt, dass ich jetzt mir Bad News mal zutun werde und mich üben werde in der Desinformationsresilienz. Wir möchten an dieser Stelle das Gespräch öffnen. Sie haben sicher auch noch Fragen zu den Themen, die hier angesprochen wurden. Und wenn Sie eine Frage haben, dann gibt es auch ein Mikrofon dazu. Zum Beispiel dort hinten sehe ich jemand.
Ich habe zwei Fragen. Das eine, wenn ich,
also Entschuldigung.
Im Titel vom heute Abend, vom Vortrag und von dem Anlass ist Algorithmen. Also als Mathematiker habe ich noch kein Wort darüber geredet. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich bin in der Tschechoslowakei geboren und ich habe dort natürlich auch die Narrative gehört mit Sowjetunion auf ewige Zeiten. In Realität hat das Volk darüber gelacht. Und von dem her, also das ist ähnlich wie in Ostdeutschland. Ich frage mich einfach, wie es in Russland ist, konkret jetzt. Also es gibt die glorreiche Rote Armee, die den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Und das war wirklich eine Leistung, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und der Gegner war extrem stark und man musste viel Blut, russisches Blut geben. Aber heute kommen die einfach in die Ukraine, die haben gemeint, sie sind in 2-3 Tagen fertig Und alle diese Propaganda und so weiter, das hilft irgendwie auf der Oberfläche und so weiter. Aber jetzt geht es einfach in der Zwischenzeit nicht. Hier sind ein paar Tausend oder Zehntausend von Nicht-Russen, die zwar in der russischen Armee gekämpft haben, aber irgendwo aus hinter Ural kommen und so. Da wusste man nicht von den toten Nicht-Russen in Moskau oder in Leningrad. Und in der Zwischenzeit sind natürlich Hunderttausende Tote und in Särgen zurückgekommen. Und das sind einfach Freunde vom Fußballclub oder Freunde vom Studium oder Kollegen von der Arbeit. Jetzt werden mobilisiert 300.000 Leute, oder? Das sind auch wieder Kollegen aus dem Büro oder aus der Fabrik und aus dem privaten Hobbyclub. Ja, wie geht die Gesellschaft damit um? Ich meine, das sind Tote oder demnächst bald Tote. Dann ist die Propaganda nicht, das ist der Realitätscheck. Mhm. Das müssen die Russen auch als Realität betrachten. Das interessiert mich, was sie dazu an Erfahrungen gesammelt haben.
Algorithmen? Oder?
Nee, zuerst gleich zu dem und dann.
Genau. Vielleicht noch eine ganz kurze Bemerkung zur, das war die sowjetische Armee und das war auch ukrainisches und belarussisches und nicht nur russisches Blut, was im Zweiten Weltkrieg. Also ich will nur sagen, das ist etwas, was wir immer wieder berücksichtigen müssen. Wir tun immer so, als wir. Ja, ja, aber das ist auch das Problem. Es waren eben auch Ukrainer, die den Faschismus bekämpft haben. Wie reagiert oder wie ist die Stimmung? Das ist so ein bisschen die Frage gewesen im Moment in Russland. Ich finde, das ist ganz schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Also viele meiner Freundinnen und Freunde sind ausgereist, also sind geflohen aus Russland in ganz unterschiedliche Länder. Viele sind abgetaucht. Und man hat wenig Informationen darüber, wie die unmittelbar Betroffenen reagieren, also die ihre Kinder verloren haben im Krieg, oder? Man muss natürlich aber auch sagen, dass diejenigen, die in die Armee zunächst eingezogen worden sind, oft aus den Randbereichen gekommen sind und nicht aus der Mitte, ja, also nicht aus Moskau und aus Petersburg, wo die Medien sind und so weiter. Also das war ja auch sehr strategisch klug gemacht gewissermaßen, ja, die Ränder sich anzuschauen, beziehungsweise auch die Nicht-Russen vor allen Dingen in den Krieg einzuziehen. Ich finde das ganz schwierig zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich erlebe vor allen Dingen sehr zurückgezogene Kolleginnen und Kollegen. Zu einigen habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Mit einigen bin ich auf Facebook noch befreundet. Die sind noch recht mutig und äußern sich dort, obwohl sie noch in Russland sind, also nicht emigriert sind. Aber wenn Sie die Nachrichten gestern verfolgt haben, oder 25 Jahre Straflager, also für Kara-Murza, das ist ein solches Signal und macht die Repression und die Bereitschaft, also sofort gewissermaßen die Leute zu verhaften, doch sehr deutlich. Und ich finde, dass die Beobachtung, also wie stark jetzt in den letzten, sagen wir 15 Jahren, also Repression gibt es ja schon sehr lange in Russland, wie stark das jetzt zugenommen hat im letzten Jahr, ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass man so wenig hört. Man fragt sich ja auch, wo ist die Opposition, oder? Also gibt es noch eine Opposition? Es gibt immer wieder, also wenn man zum Beispiel Telegram-Kanäle verfolgt, Telegram ist ja ein sicheres Kommunikationsmedium noch, also in Belarus spielte das zum Beispiel auch eine große Rolle bei der Organisation der Revolution. Dann kann man dort sehen, dass Leute dort immer wieder Kleinigkeiten machen, zum Beispiel Informationen in Bücher, in Bibliotheken legen oder im Gemüseregal Informationen über den Krieg platzieren zum Beispiel. Also es gibt so kleine Aktionen, ja, aber die werden keine große Wirkung haben. Also ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Ich frage mich das selber. Aber die Algorithmen.
Das ist eben die Frage. Das Gespräch hat sich jetzt so entwickelt, dass wir nicht so zu, explizit an die Algorithmen gekommen sind.
Jetzt muss eine Frage beantwortet werden.
Genau. Ja. Also bezüglich, warum ist es auch hier das Thema mit den Algorithmen? Warum heißt es auch göttliche Algorithmen? Das ist nicht von mir gewählt, sondern das ist von den beiden hier gewählt worden. Das ist eine Verkürzung, natürlich, aber journalistisch gerechtfertigt. Es geht darum, für mich stellt sich die Frage, wie verändert sich die Konstruktion von Realität in der Gesellschaft und von all uns Individuen. Ja? Und die Kommunikationswissenschaft hatte über Jahrzehnte eine Antwort und hat gesagt, alles, was wir über die Welt wissen, das wissen wir über die Massenmedien. Ja, also ist darüber geprägt, das Buch ist von Niklas Luhmann damals gewesen, Mitte der 90er Jahre und heißt Die Realität der Massenmedien. Ja? Und das heißt, was wissen wir, wie sehen wir die Welt, wie wird das bestimmt? Es gibt den zentralen Gatekeeper und dieser zentrale Gatekeeper sind eben die Massenmedien, sind Journalisten, sind Journalistinnen, sind Verlegerinnen und Verleger. Ja? Inzwischen hat sich aber das Bild jetzt grob verändert durch diese Digitalisierung. Was heißt es? Wir haben jetzt, ich bezeichne es als eine algorithmische Co-Konstruktion von Wirklichkeit. Ja? Was heißt das? Wir haben nicht mehr dieses Monopol eines Gatekeepers, das sind jetzt die Massenmedien, sondern wir haben daneben eben andere Gatekeeper und das sind algorithmische Systeme, die eingesetzt werden. Algorithmen, die eben auswählen und entscheiden, was als relevant gesehen wird, was nicht relevant ist. Und auch das bestimmt, was jetzt als Gatekeeper durchgelassen wird in die Öffentlichkeit. Und das ist im Wesentlichen jetzt, ist es zum Teil eine sekundäres Gatekeeping. Sekundär heißt in dem Fall, man nimmt einerseits das, was schon durch die Massenmedien gekommen ist, aber filtert jetzt nochmals mit Hilfe von algorithmischen Selektionsprozessen. Ja, Sie haben das in den Suchmaschinen, Sie haben das aber auch genauso bei Spotify, Sie haben das bei Netflix, alles, was Sie, Ihre Dating-Services, alles, was Sie da verwenden. Ja, und das verändert natürlich, wie es zu unserem Bild der Wirklichkeit kommt. Ja, welche Wirklichkeit, was wir sehen. Und wir haben jetzt im Wesentlichen haben wir eben dieses Zusammenspiel nach wie vor die Massenmedien, aber auch wir haben diese Social Media. Und das bezeichnet man nicht nur als die vierte Gewalt, was man jetzt sagt, das werden die Massenmedien, sondern wir haben jetzt eine fünfte Gewalt, weil die kontrollieren auch die Massenmedien. So zumindest die Vorstellung davon. Ja? Weil man kann jetzt und jedes Individuum kann eben jetzt auch an die Öffentlichkeit kommen und umgeht im Wesentlichen diesen zentralen Gatekeeper der Massenmedien. Ja? Was heißt das jetzt? Ganz kurz, das heißt im Wesentlichen, diese Auswahl ist eben nicht jetzt nach den Kriterien, nach den Nachrichtenwerten, die jetzt von Massenmedien gesetzt werden, sondern es sind andere Kriterien, es sind kommerzielle, es sind weitaus mehr kommerzielle Kriterien, nach denen ausgewählt wird. Ja, was jetzt da gesetzt wird. Und das hat auch zu tun natürlich mit den Geschäftsmodellen von diesen Social Media, wo eben belohnt wird, dass man eben Nachrichten bringt, die eben neu sind, emotional sind, weil die eben stärker eben wieder verbreitet werden, unter anderem auch Falschinformationen, ja, weil das eher eben neue Informationen sind, die zusätzlich gesetzt werden. Also dieses System hat sich verändert. Wir haben jetzt ein Zusammenspiel. Ja, wir haben eine vernetzte Form des Gatekeepings. Das ist das eine. Und mich interessiert, wie können wir es verstehen? Sie alle hören permanent über Digitalisierung, aber was ist überhaupt Digitalisierung? Ja, und ich versuche das zu erklären mit dieser digitalen Dreifaltigkeit. Und zwar, wir haben einerseits eine Datafizierung, alles wird verdoppelt. Jede Information, also alles, was wir in der Welt so haben, wird verdoppelt in Form von Big Data. Ja, und damit kommt es aber auch zu Verzerrungen. Genauso wie es zu Verzerrungen kommt mit früheren Medieninnovationen, beispielsweise mit Sprache und mit Schrift. Auch das verzerrt, was real ist. Ja, und jetzt verzerrt eben noch zusätzlich dann eben dieser Faktor, was durch diese algorithmische Selektion kommt. Ja, das ist das eine. Dann haben wir diese Daten hier und jetzt haben wir diese Algorithmen, die eben Kapital daraus schlagen aus diesen Daten. Ja, das ist soziales Kapital, ökonomisches Kapital, politisches Kapital, was hier geschlagen wird daraus, mithilfe der Algorithmisierung. Und wir haben als dritten Faktor eine Plattformisierung der gesamten Gesellschaft. Man spricht auch von einer Plattformgesellschaft jetzt. Ja. Weil alle Bereiche werden jetzt so organisiert in Form von Plattformen. Ökonomisch gesehen sind es mehrseitige Märkte, die eben unterschiedliche Benutzergruppen eben bedienen. Ja? Und dieses System nenne ich eben diese digitale Dreifaltigkeit von einer, die eben hier so zusammenspielt. Und warum nenne ich es auch digitale Dreifaltigkeit? Weil es durchaus religionsähnliche Züge trägt. Und warum trägt es religionsähnliche Züge? Religion spielt eine große Rolle in Gesellschaften. Ja, auch wenn es die Bedeutung gewissermaßen abnimmt in gewissen Gesellschaften davon, aber es hat Funktionen. Es hat die Funktion, Komplexität zu reduzieren. Es hat die Funktion, Transzendenzerfahrungen zu ermöglichen. Ja, es hat gemeinschaftsbildende Funktionen etc. Ja, und diese Funktionen werden jetzt von dieser Digitalisierung übernommen. Und es gibt ein großes Vertrauen in diese Digitalisierung. Wenn Sie hören, die ganzen politischen Programme, alle Probleme können jetzt damit gelöst werden. Das heißt immer, wir haben das Problem, Lösung, Digitalisierung. Es ist ein blindes Vertrauen in diese Digitalisierung, in eben diese Funktionsweise von Algorithmen. Ja? Also das wäre im Wesentlichen dieses System. Und was jetzt angestrebt wird, sind eben göttliche Eigenschaften. Und da sind wir jetzt bei den göttlichen Algorithmen. Ja? Es werden göttliche Eigenschaften jetzt angestrebt. Und das eine ist Allwissenheit. Ja? Wir haben das natürlich, Allwissenheit wollen wir. Wir wollen nicht nur Allwissenheit, wir wollen Allgegenwart haben. Auch das haben wir mit Hilfe der Digitalisierung, ja? Dass wir deterritorialisiert sind. Das dritte ist, wir wollen Allmacht haben. Wir schaffen im Wesentlichen künstliches Leben. Und das künstliche Leben, beispielsweise ChatGPT, was ja die große Diskussion war, jetzt nicht bei ChatGPT, sondern bei einem anderen Chatbot bei Google, weil jemand gesagt hat, der hat ein Bewusstsein bereits. Ja? Also das ist auch, wird angestrebt, diese Allmacht, dass wir jetzt künstliches Leben schaffen damit. Ja? Also und dann ist noch ewiges Leben natürlich, was angestrebt wird damit. Also und das wäre es, warum ich das eben so bezeichne, warum diese Algorithmen so wichtig sind in dieser Betrachtung.
Genau. Das ist ewiges Leben haben wir leider noch nicht.
Sie haben jetzt haben uns gerettet,
auch den zweiten Teil.
Eine neue Weltsicht etabliert oder skizziert und gleichzeitig den Link zu den göttlichen Algorithmen geschafft. Vielen Dank. Frage ja. Ist auch noch da.
Ja, ich bin seit 40 Jahren in der Medienbranche und zwar als einerseits Juristin, andererseits Wirtschaftsjournalistin. Und ich habe von Anfang an festgestellt, wenn ich an den Quellen recherchiere, kriege ich andere Resultate als die Medien. Und das war damals eine harte Arbeit. Heute kann man es mit ein paar Mausklicks erreichen. Zweitens muss Journalismus, also redaktioneller Journalismus, neutral sein. Für Meinungen gibt es Kommentare und heute auch Webseiten und so. Und die muss auch als Meinung bezeichnet sein. Also das heißt, wenn ich eine politische Website mache, dann schreibe ich, ich recherchiere zwar, aber ich sage auch meine Meinung. Aber wenn ich einen Artikel mache, dann mache ich, und man betrachtet alle Seiten. Vor allem, zum Beispiel, man muss, also im Ukraine-Krieg, da hänge ich eigentlich völlig in der Luft. Ich habe wieder Quellen und kann auch nicht beide Seiten betrachten, weil ich an die Quellen nicht rankomme. Aber jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel. Abstimmungsbüchlein. Die erste Abstimmung der Covid-19. Gesetze. Da war das Abstimmungsbüchlein unvollständig und ich kannte das Gesetz und das war die Quelle. Ich kannte das Gesetz, ich habe im Internet nachgeschaut, was fehlt, habe das publiziert und dann gab es die zweite Abstimmung. So viel kann man mit Recherche erreichen. Und es gibt Verschwörungstheoretiker, ja,
Können Sie vielleicht die Frage dann mal formulieren?
Ja, es gibt Verschwörungstheoretiker, aber das ist auch ein Kampfbegriff, nämlich der Mainstream-Medien. Und also mich würde jetzt also mal als Gegenseite interessieren, was machen die Ukrainer in Sachen Information?
Ja, also Sie werden jetzt von mir nicht hören, Propaganda gibt es überall und Desinformation gibt es auch überall. Das ist genau das, was eigentlich Desinformation erreichen will. Es gibt einen Riesenunterschied, also im Grad der Dichte von Desinformation in der Ukraine oder auch in Russland. Das kann man wirklich nicht vergleichen. Also die russischen Medien sind entfesselt in der Art und Weise, wie dort jenseits von Fakten im Moment Meinung geschürt wird. Wenn Sie das hören könnten oder sehen könnten, wie im Fernsehen diskutiert wird, wie der Westen dort als Vorort der Hölle, als satanisches Gebiet und so weiter, ich sage jetzt nur wirklich furchtbare Sachen, dargestellt wird, dann ist das überhaupt kein Vergleich. In der Ukraine ist es so wie überall anders im Grunde auch. Es gibt ein recht diverses Mediensystem und es gibt im Moment natürlich auch die Angst, was können wir verraten gewissermaßen? Wir sind im Krieg, oder? Also wie berichtet man überhaupt über einen Krieg? Was passiert? Also was kann man fotografieren zum Beispiel? Es gab eine große Diskussion in den ersten Monaten oder in den ersten Wochen des Krieges. Ist das kontraproduktiv, den Krieg zu dokumentieren, oder produktiv? Weil sie natürlich die ganze Zeit auch verraten, wo die Frontlinie ist, wo die Leute sich aufhalten und so weiter und so fort. Das finde ich ist nochmal eine ganz andere Situation. In der Ukraine wird darüber diskutiert, zum Beispiel, wie Mediengesetze kontraproduktiv sind oder nicht. Also Zelensky hat ja gerade auch versucht, ein Gesetz durchzubringen, wo es eben genau darum geht, Medienberichterstattung auch unterbinden zu können, also nach EU-Richtlinie. Ich glaube, das war vorhin der Hinweis, galt eigentlich eher der Ukraine. Andere sehen das, wird diskutiert, ist das eine Einschränkung unserer Meinungsfreiheit? Müssen wir jetzt damit rechnen, dass es eine Kontrolle gibt? Aber es kommt dafür niemand ins Gefängnis. Ja, also das sind einfach unglaubliche Unterschiede. Vor allen Dingen, dass kritisch darüber berichtet werden kann und dass auch kritisch darüber diskutiert wird in der ukrainischen Bevölkerung. Ich würde sagen, der Unterschied ist nicht so groß. Es wurde auch darüber diskutiert, war das jetzt schon Zensur, russischen Medien gewissermaßen aufzuoktroyieren, dass sie auch auf ukrainisch erscheinen sollen? Oder geht es da die ganze Zeit, und das darf man nicht vergessen, geht es darum, im Krieg möglichst sich nicht auch noch die ganze Zeit mit russischer Propaganda berieseln zu lassen. Ja. Also das sind so komplexe und schwierige Fragen, wie man im Moment in der Ukraine mit den Medien umgeht. Ja.
Okay, vielleicht eine allerletzte, bitte kurze Frage, weil wir haben jetzt schon ziemlich überzogen, und eine Frage noch zum Abschluss.
Hat sich schon sehr lange gemeldet. Ja.
Okay.
Vielen Dank. Ja, meine Frage geht in die Richtung, Sie eben auch so in die Richtung Algorithmen, und es wurde jetzt sehr viel aus Putins Sicht gesprochen. Wir sind dann aber auch auf unsere Gesellschaft eingegangen. Und ich weiß, dass sie kurz sein soll, trotzdem muss ich sagen, ich bin als Pole in Deutschland aufgewachsen. Wir waren schon immer, auch von meiner Familie her, gegen Nord Stream. Wir haben uns immer gewundert, warum Schröder nicht hinter Gitter sitzt, sondern Urlaub macht auf Putins Yacht. Aber trotzdem, vor dem Hintergrund will ich fragen, in unserer Gesellschaft, ich kann Ihnen Beispiele geben von Propaganda, die auch offensichtlich in den Medien genutzt wurden, um uns für diesen Krieg zu mobilisieren. Wenn Sie diese Recherche gemacht haben, dann kennen Sie sicher die Stories wie Ghost of Kiev, Snake Island, die dann auch im Spiegel abgedruckt wurden, also auch auf zentralen Medien. Und ich stimme Ihnen voll und ganz zu, dass das Ausmaß überhaupt nicht vergleichbar war mit das, was auf den russischen Propagandamedien verbreitet wird. Aber trotzdem frage ich mich, auch Sie haben jetzt so ein bisschen so einen Schwarz-Weiß-Abgleich gesprochen bei uns. Wir hätten zum Beispiel, es gäbe Leute, die Schwachsinn geglaubt hätten während Covid. Trotzdem sehe ich immer wieder, dass wir dem zum Opfer fallen. Also als Beispiel jetzt der zoonotische Ursprung von Covid, der lange als Verschwörungstheorie betrachtet wurde und so auch Kritiker runtergehämmert hat. Oder eben andere Beispiele. Und da auch Sie davon gesprochen haben, dass die Regelung davon zum Beispiel dem Staat unterliegen soll, dann fällt es mir schwer, nicht Vergleiche zu ziehen, wie zum Beispiel zum My Lai-Massaker der USA in Vietnam, das ungefähr genauso groß war wie das von Bucha und jahrelang von der US-Regierung unterdrückt wurde, bis der Kampf der Wahrheit dann endlich gewonnen hat. Also meine Frage ist, wir wollen auf der richtigen Seite stehen, aber wie stellen wir da sicher, dass wir halt tatsächlich auch immer die Wahrheit sagen?
Können Sie da was dazu sagen?
Ja, also was soll ich dazu sagen? Weil, dass Sie das jetzt wissen, oder hat ja damit zu tun, dass es Wissenschaft gibt, dass es unterschiedliche Medien gibt, die im Laufe der Zeit diese Fragen aufklären und die Aufklärung auch nicht unterdrücken. Ich glaube, das ist schon mal der erste Moment. Oder ich glaube, niemand von uns würde behaupten, dass es hier keine keine Desinformation gibt oder dass Dinge behauptet werden, obwohl die wissenschaftlich noch gar nicht abgesichert sind zum Beispiel. Oder das war ja gerade in der Zeit von Covid ein Riesenproblem. Oder dass man sich auch gewundert hat zum Beispiel, dass Wissenschaftler unterschiedliche Meinungen vertreten. Ja, so ist das. Oder? Also man versucht sich dem Problem im Grunde erst anzunehmen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind noch nicht da. Aber der Unterschied, also zu einem Land wie Russland im Moment, wo es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, die Wahrheit oder gewissermaßen die Realität zu sagen, weil das nämlich dann Fake News ist und man verurteilt wird. Ich möchte einfach, dass dieser Unterschied nicht nivelliert wird. Also wogegen ich spreche, ist, was immer mir gesagt wird, Propaganda gibt's überall oder Desinformation gibt's überall. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann können wir die Unterschiede nicht mehr benennen. Ich glaube, es geht darum, ganz sorgfältig herauszuarbeiten, wie die Unterschiede sind, wo Fake News oder wo Desinformation vorkommt, an Einzelfällen vielleicht auch, um das zeigen zu können. Aber wenn man ein Gesamtspektrum macht, dann muss man den Unterschied zwischen den Gesellschaften durchaus erkennen. Ich finde jetzt zum Beispiel auch ganz interessant die Entlarvung gewissermaßen des Wissens, obwohl das alle schon immer gewusst haben, von Fox News, oder? Jetzt wurde offensichtlich anhand von E-Mails und allen möglichen Social-Media-Dialogen, dass die ganz klar gelogen haben, dass sie das auch wussten, dass sie lügen. Also auch in einem demokratischen Staat, oder? Aber das wird ja nicht vertuscht. Also es wird ja untersucht gewissermaßen. Und wenn das stattfinden kann, denke ich, ist immer noch alles in Ordnung. Also ich bin da, ich finde das ganz schwierig. Ich denke, es ist wichtig, sich nicht gegenseitig zu unterstellen, dass man zum Beispiel aufgrund politischer Gesinnung oder wie auch immer eher bereit ist, das eine oder das andere zu glauben. Ja, ich zum Beispiel finde es hochproblematisch, es ist etwas, worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, wir haben ja nur über Algorithmen gesprochen und über Medien, aber es gibt ja noch viele andere Institutionen, die aufgrund ihrer Institutionalität, zum Beispiel die Kirche, welche Rolle spielt die? Ja, evangelikalen Stichwort in den USA, die russisch-orthodoxe Kirche in Russland. Welche Rolle spielen einzelne Figuren? Also zum Beispiel gerade in den deutschen Medien. Ich finde, das ist in den Schweizer Medien nicht so auffällig. Also diese ganzen prominenten Experten. Leute sind auch eher bereit, Prominenten zu glauben. Also welche Rolle spielen Politiker und so weiter? Es gibt so viele Akteure in diesem Feld gewissermaßen, wo es am Schluss auch oft darum geht, aufgrund einer politischen Einstellung eine Information eher zu glauben oder nicht. Aber ich würde nicht behaupten, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das nicht untersucht wird oder in der es nicht die Möglichkeit gibt, das zu untersuchen. Gut. Ja.
Okay, bleiben da wir kritisch. Da fehlt aber einen Punkt, nur ganz kurz.
Zwei Sätze.
Ganz kurz.
Zwei Sätze.
Ein langer Satz.
Ich zähle mit.
Ein Missverständnis wäre, dass ich behauptet hätte, dass der Staat soll entscheiden, was richtig oder falsch ist. Das ist ja absolut nicht der Fall und soll es natürlich auch nicht sein, sondern es sollen Strukturen geschaffen werden, ja, die eben erlauben, eben, dass wir eine Vielfalt an Medien haben, die wir nutzen können, dass das ökonomische System für Journalismus eben gefördert wird, dass die nicht verleitet sind, in diese Desinformation abzurutschen. Aber es geht nicht darum, dass ein Staat entscheidet, was richtig oder falsch ist. Gut.
Macht er. Okay. Vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank für das Gespräch, Silvia Sasse und Michael Latzer. Der nächste Tag im Turm, also vielen Dank auch, dass Sie da waren, dass Sie aufmerksam diskutiert und zugehört haben. Der nächste Talk im Turm, der findet am 20. Juni, das ist wieder ein Dienstag, hier im Restaurant Uniturm statt. Das Thema dann, das Thema dann ist zusammen stark, was Teams erfolgreich macht. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, hoffe, Sie sind dann wieder dabei und bleiben Sie kritisch und spielen Sie vielleicht ab und zu mal Bad News.
Sie bekommen eine kleine Süßigkeit und eine Mitgliedschaft für UZ Alumni und ebenfalls Herr Ratzer, ganz herzlichen Dank. Ich möchte auch den Moderatoren ganz herzlich danken, auch dem Team, das diesen Abend hier organisiert hat und vor allem auch Ihnen, dass Sie heute da waren. Auch ich freue mich auf den nächsten Talk im Turm. Herzlichen Dank.